warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Mittwoch, der 2. Dezember 2020, der Tag nach der ersten Champions League-Niederlage von Borussia in dieser Spielzeit. 2:3 gegen Inter Mailand, viele Tore, fast genauso viele strittige Szenen. Wir sprechen über all das, über diesen Europapokalabend im Borussia-Park, Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand. Ich bin Kevin und ich bin nur eine Hälfte des Pfostenbruchs, die andere ist Fabian. Grüß dich.
Ja, grüß dich, Kevin. Ja, jetzt hat man ein wenig Zeit, die erste Enttäuschung einmal zu verdauen. Ja, Borussia gestern ein ganz gutes Spiel gemacht, denke ich. Am Ende hat es nicht gereicht. Da war die Enttäuschung natürlich gestern dann erstmal riesig, nicht nur bei Spielern, Verantwortlichen, sondern ich denke auch bei allen Fans und bei euch auch allen zu Hause. Genauso wie bei uns. Ja, war bitter. Man hatte sich ja so viel vorgenommen irgendwie und man hatte ja diese Chance gestern, dieses historische Ergebnis, diesen Sieg zu feiern und damit gestern schon ein historisches zu schaffen. Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal vertagt, zumindest die Entscheidung.
Ja, dass die Aufgabe schwer werden würde, war ja auch klar, ne? Also die Gruppe ist sowas von verrückt. Schachtar Donetsk kriegt von uns 0-6-0-4 Abreibung und gewinnt jetzt aber zweimal gegen Real. Inter wiederum fährt ohne Sieg in den Borussia-Park, gewinnt dort, jetzt auch nicht komplett unverdient, hat mit Romelu Lukaku einen der Stürmer, der vielleicht am schwierigsten zu verteidigen ist auf der Welt. Das können wir jetzt mal vielleicht aufdröseln, wenn wir auch über den Spielverlauf reden. Da hatte die Partie ja auch schon diverse Phasen. Also die ersten 30 Minuten gingen ja dann doch relativ klar an Inter, das 1-0. Natürlich, da sieht Jan Sommer schlecht aus. Allerdings hat es sich ein bisschen angedeutet, weil wir wirklich sehr, sehr viel Luft und Raum gelassen haben, vor allen Dingen auf unserer linken Seite. Oskar Wendt hatte jetzt nicht so den besten Tag gestern. Und auch nach dem 0-1 und der Viertelstunde danach hatte man schon gemerkt, dass das ein Schock war. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf die, noch mal einen Schritt zurück und gehen noch mal kurz auf die Aufstellung ein. Es gab ja nicht allzu viele Überraschungen. Die einzige Nachricht, die es natürlich dann direkt mal zu verdauen gab, am Sonntag hatten wir ja auch noch lang und breit drüber diskutiert, dass Nico Elvedi für das Duell mit Romelu Lukaku geschont wurde. Ja, verletzungsbedingt ausgefallen. Toni Janschke dann dafür in die Startformation gerutscht. Hat es aus meiner Sicht auch soweit erstmal okay gemacht, aber ja, Lukaku ist natürlich auch ein immens schwieriger Gegenspieler. Ja, ansonsten genau so, die Aufstellung war ja relativ erwartbar. Ansonsten mit Wendt, Ginter, Leiner, Kramer, Neuhaus, das war alles klar, auch Stindl, Thüram. Ja, vielleicht ein bisschen bemerkenswert, dass Brill Embolo dann tatsächlich auf der Bank saß. Auch das keine Überraschung, aber doch eine bemerkenswerte Randnotiz. Und Lazaro dann im dritten Pflichtspiel in Folge von Anfang an. Auch das, denke ich, eine bemerkenswerte Randnotiz, wo ich nicht unbedingt mit gerechnet habe, aber letztlich doch eine verständliche Aufstellung von Borussia. Ja, und dann gehen wir in die erste halbe Stunde, genauso wie du es eigentlich beschrieben hast. Inter war nach einem ganz okayen Beginn von Borussia in den ersten 5 Minuten, war Inter dann bis zur 30. Minute auf jeden Fall die spielbestimmende Mannschaft. Das 0-1, ja, Jan Sommer, du hast ihn auch angesprochen. Das sieht einfach unglücklich aus.
Sieht doof aus, hat das Ganze aber ein Stück weit wieder gut machen können. Lautaro Martinez mit ein bisschen Glück stand ja dann völlig blank vor Jan Sommer und da kriegt er die Arme doch sehr schnell hoch. Der Abschluss, den fand ich eigentlich fast sogar noch besser als den von Matteo Damian, der zum Tor geführt hat. Da hätte es gut und gerne also auch schon 0-2 stehen können, das ist nicht passiert und so hatte man dann die Chance mit einem, ja, nennen wir es Schlussspurt, noch das Ergebnis vor der Pause zu beeinflussen. Das ist uns gelungen, Lazaro mit einer sehr starken Flanke. Es hatte sich auch da so ein bisschen angebahnt, dass da was in der Luft lag. Thüram hatte einen sehr gefährlichen Abschluss, auch vorher Lars Stindl einmal im Strafraum gelegt worden, allerdings beileibe kein Elfmeter. Und dann war es eben Alassane Plea, der diese Flanke von Lazaro in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nutzt und zum 1:1 einköpft. Da hatte ich dann echt ein ziemlich gutes Gefühl, weil natürlich klar war, Inter muss kommen im Verlauf des zweiten Durchgangs.
Ja, genau. Du hast das Tor ja gerade angesprochen. Es hatte sich angedeutet, es war ein klasse herausgespieltes Tor. Da auch nochmal drauf eingehen. Der lange Ball von, ich glaube, Matthias Ginter auf Lars Stindl, der mit einem Kontakt weitergeleitet auf Lazaro, der auch direkt die Flanke nimmt. Thuram und Plea kreuzen die Laufwege. Plea kommt am zweiten Pfosten dann frei zum Kopfball. Klasse gespielt. Es hatte sich angedeutet, Borussia wurde stärker und mir sind da auch ein paar Steine vom Herzen gefallen, weil ich genau dasselbe Gefühl hatte. Borussia wurde dann stärker, hatte sich in die Partie reingekämpft, hatte scheinbar ein Mittel gefunden gegen Inter. Ja, dann hat man es erstmal geschafft, aus Sicht von Borussia dieses Ergebnis sich dann auch zu verdienen zur Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, die erste Viertelstunde, die ging dann aus meiner Sicht auch wieder an Borussia.
Ja, ohne vielleicht die ganz großen Situationen herauszuspielen. Es war einmal Tikus Thuram, der sich da im Luftkampf sehr viel Platz verschaffen konnte und dann allerdings, so wirkte es, selbst ein bisschen überrascht war. So ungefähr 55. Minute, als er da nach der Standardsituation frei zum Kopfball kam, aber den Ball überhaupt nicht gefährlich auf den Kasten von Samir Handanovic bekam. Ansonsten, ja, ich fand auch, dass wir vor allen Dingen im Mittelfeld deutlich mehr Zugriff hatten und dementsprechend dann auch durch Ballgewinne im Mittelfeld den Ball immer mal wieder zumindest nach vorne treiben konnten. Tikus Thuram war auch besser ins Spiel integriert, konnte dann auch häufig mal ins Dribbling gehen. Lasso Plea schafft das natürlich dann automatisch auch ein paar Räume. Also das hat mir gut gefallen. Gerade Flo Neuhaus und Chris Kramer sind da mit wirklich guten Ballgewinnen im Mittelfeld immer wieder aufgefallen. Und was natürlich auch da mit reinspielt und darüber sollten wir auch reden, die Einwechslung von Dennis Zakaria. Verletzungsbedingt, leicht angeschlagen, Toni Janschke raus in der Halbzeit. Damit einher ging dann auch ein Systemwechsel. Man hat dann auf Dreierkette umgestellt, hat Zakaria zwischen Ginter und Leiner in die Innenverteidigung als zentralen Innenverteidiger geparkt. Das Ganze ist insofern offensiv, wenn wir das betrachten, schon aufgegangen, weil mir Dennis Zakaria da zwar natürlich leicht zurückgezogener Rolle, aber doch sehr gefährlich vorkam, auch im Spiel nach vorne und immer mal wieder was initiieren konnte. Allerdings, defensiv hat es nicht so ganz gefruchtet, wenn wir da auf Romelu Lukaku schauen, der sich zweimal hat durchsetzen können.
Ja, auch in Situationen, in denen Dennis Zakaria dann doch mit Romelu Lukaku alleine gelassen wurde. Ich denke, da brauchen wir keine weiteren Analysen mehr drüber verlieren, über die Gefährlichkeit von Romelu Lukaku, seine Wucht und seine Dynamik. Dennis Zakaria dann in der einen oder anderen Stelle leider recht alleine gegen Lukaku. Es wird dann ab der 60. Minute, ist ein bisschen dieses Spiel wieder gekippt. Inter hat wieder mehr Zugriff bekommen auf das Spiel, hatte dann nach der ersten Überraschung, dass Borussia jetzt aus der Halbzeit mit einem neuen System herauskommt, gut darauf eingestellt. Und dann gab es so 5 Minuten vor dem ersten Tor schon, in denen Inter dann schon angedeutet hat, dass es jetzt in eine andere Richtung geht. Ja, und fällt das 2:1 für Inter letztlich eigentlich aus einer Situation, wo man sagen muss, dass Borussia da den Ball im Grunde genommen schon sehr gut geklärt hat. Der Ball ist eigentlich völlig aus der Gefahrenzone raus. Thuram hat den Ball am Mittelkreis, kann da den Ball auch weiterleiten. Ich glaube, hinter ihm war Stindl in Position gelaufen. Den hat er aus seinem Blickwinkel nicht sehen können. Ja, und dann versucht er erstmal den Ball zu halten. Und dann müssen wir drüber sprechen. Wird er dann regelwidrig von den Beinen geholt oder kann man da sagen, das ist noch in Ordnung, verliert den Ball, der Ball dann im Anschluss steil nach vorne gespielt, Lukaku in den Lauf Und der setzt sich dann mit seinem Körper gegen Dennis Zakaria durch und macht das 2-1. So, wie hast du es gesehen?
Also ich habe eine ganz klare Meinung mir mittlerweile gewinnen können. Ich habe jetzt im Nachgang der Partie auch noch viele Bilder, auch Standbilder von dieser Szene gesehen, wo man ganz klar sieht, wie Thuram auf den Fuß gestiegen wird. Und insofern gibt es für mich da auch kein Argument mehr, das greift internationale Härte oder sowas. Wenn du ganz klar auf dem Fuß stehst beim Ballgewinn, ist das ein Foul. Ich gebe aber auch zu, dass ich diese Szene nicht so kritisch gesehen habe, während des Spiels und während man dann die erste Wiederholung der Spielsituation gesehen hat. Da war ich noch relativ relaxed und habe gesagt, ja okay, kann man so oder so entscheiden und im Zweifel dann vielleicht auch für die angreifende Mannschaft. Das Ganze bekam dann natürlich dann vor allen Dingen Geschmäckle, wenn wir über die 83. Minute noch reden, das werden wir gleich natürlich tun. Aber wie ist deine Meinung zu der Situation, zu dem Ballverlust von Thuram? Wird er deiner Meinung nach da regelwidrig gelegt?
Im ersten Moment dachte ich auch, kein Foul. Am Ende sieht man natürlich ganz klar, wie ihn da drei Spieler bearbeiten, ihn auch treffen. Ja, dann finde ich, sollte es sich der Schiedsrichter, er sollte zumindest mal ein Signal auch vom Video-Referee bekommen, der ihm dann sagt, hey, also die treffen ihn schon und schau es dir halt einfach mal an. Und dann kann der Schiedsrichter immer noch, nachdem er es gesehen hat, immer noch sagen, ja, das reicht mir nicht, das habe ich so gesehen, reicht mir einfach nicht für einen Freistoß oder um das die Entscheidung jetzt zu revidieren. Aber ja, dass es sich dann scheinbar gar nicht mehr angeschaut wird. Ich habe da immer das Gefühl, dass die Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Platz auch ein bisschen leidet oder ein bisschen schwierig ist, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass dann so einfach gefragt wird, ja, hast du die Situation gesehen an den Schiedsrichter auf dem Platz? Und der Schiedsrichter sagt, ja, habe ich gesehen. Und damit ist das Thema dann erledigt. Die Frage ist ja aber eigentlich, wie hat der Schiedsrichter es gesehen und wie hat er es wahrgenommen? Und da hätte ich manchmal noch etwas mehr Insights in die eigentliche Kommunikation zwischen Videoschiedsrichter und Schiedsrichter auf dem Platz, um dann beurteilen zu können, wie sie es untereinander kommunikativ auch abgewickelt haben. Weil ich glaube, er hätte sich vielleicht einen Gefallen tun können, wenn er sich angeschaut hätte und wäre er dann zu der Erkenntnis gekommen, das reicht nicht, dann ist es eben so. Aus meiner Sicht kann man es als Foulspiel interpretieren und geben und dann wäre es eben weiterhin beim 1-1 geblieben. Mit fortschreitender Spieldauer dann natürlich einfacher geworden für Borussia.
Das Problem ist, ich sag dir, was passieren würde, wenn man das Schiedsrichterteam darauf ansprechen würde, auf die Szene. Sie haben natürlich eine relativ einfache Verteidigungsstrategie, indem sie bei solchen Situationen immer sagen, daraus ist nicht direkt das Tor entstanden. Das ist auch so ein Dilemma, so ein Problem, was ich sehe grundsätzlich bei dem Video Assistant Referee. Man weiß immer noch nicht genau, wie weit im Voraus ist ein strafwürdiges Foul in der Torentstehung dann noch ahndungswürdig. Ich kann mich gut erinnern an unser Heimspiel kurz vor dem Corona-Lockdown gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Wir machen gut 10 Minuten vor Schluss das 2-0. Vermeintliche 2-0 wird zurückgenommen, weil Oskar Wendt 15 Sekunden vor dem Ballgewinn mit der Hand am Ball war. Und das sind halt alles Situationen, mir fehlt da so ein bisschen Vergleichbarkeit. Wann ist jetzt eine Fehlentscheidung eine klare Fehlentscheidung? Wann muss das Video Assistant Referee Team dem Schiedsrichter sagen, hier, guck dir das jetzt unbedingt an. Du musst dir das angucken. Ich begreife es nicht. Dass wir da im dritten Jahr immer noch diese Fragen stellen müssen, dass es da immer noch keine Einheitlichkeit gibt. Ich habe immer das Gefühl, auch bei Ausführungen dann von Schiedsrichter-Experten, dass ich da mittlerweile irgendwie ein Sportrechtsstudium für brauche, für manche Regelfragen.
Ja, genau. Und es wird ja auch nicht klarer. Die Schiedsrichter wissen es ja teilweise scheinbar selber nicht. Das hört man ja an den Antworten, die sie, wenn sie denn welche geben, dann auch zu Protokoll geben. Was mich einfach stört, ist, dass die Lösungen, wie man mit Problemen umgehen könnte, ja vorhanden sind. In anderen Sportarten wird es ja gemacht. Ich glaube, ich habe es hier auch im Podcast schon mal erwähnt, im American Football, wo es eben auch diese Regelung gibt. Es wird erstmal natürlich alles überprüft. Jeder Score wird überprüft. Also auch dann natürlich jedes Tor. Und wenn da irgendwas Regelwidriges stattfindet, dann sollten sich die Schiedsrichter das anschauen. Und dann gibt es immer ja noch die Option, ja, es gibt ja, und da kommen wir dann auch vielleicht später noch zu, das trifft jetzt in dieser Situation vielleicht nicht unbedingt und optimal zu, aber diese Unterscheidung zwischen, wir haben auf dem Platz eine Entscheidung getroffen und wir können diese Entscheidung anhand der Videobilder, die wir haben, entweder ganz klar revidieren und sagen, okay, das war eine absolute Fehlentscheidung. Und wenn das nicht möglich ist, dann heißt es wie im American Football, the call on the field stands. Und dann, das bedeutet, dass wir es nicht beweisen können, dass die Entscheidung auf dem Platz falsch war. Das war jetzt hier vielleicht weniger der Fall. Da hätte man, ja, vielleicht, wenn man das so auslegt, dann auch zu dem Entschluss kommen müssen, naja, war hart an der Grenze, es gab eine Berührung, es gab Kontakt, es gab was, aber man muss es nicht zwingend als klares Foulspiel interpretieren. Und man kann sagen, naja, reicht nicht, um es zurückzunehmen. Aber dann sind wir wieder in der 83. Minute, wo ich sage, dann muss eine einheitliche Linie sein. Das Ganze, was da passiert ist, das reicht eben auch nicht, um zu beweisen, dass die Entscheidung auf dem Platz, die gefällt wurde, falsch war und die Entscheidung auf dem Platz war Tor. Und das heißt, die Videobilder hätten ganz eindeutig belegen müssen, dass die Entscheidung, die auf dem Platz getroffen wurde, falsch war. Und das fehlte mir da und das fehlt mir oft. Und ich weiß nicht, warum das im Fußball so, warum man auf diese Mittel nicht zurückgreift und nicht auf diese, nicht darauf zurückgreift, dass man die Dinge, die auf dem Platz einmal entschieden wurden, dann vielleicht auch entweder ganz klar beweisen kann, dass sie falsch waren oder eben so beibehält, wie sie dann einmal entschieden wurden.
Bin ich voll und ganz bei dir, denn wir können ja im Prinzip jetzt nahtlos übergehen. Von der einen Szene Entstehung 1-2, klar, dann ist das 1-3 gefallen, ziemlich unnötiges. In der Entstehung dummes Gegentor, Lukaku so blank dann stehen zu lassen, da muss er nur noch einschieben, klar. Aber wir kommen nochmal zurück, Player macht das 2-3 nach Ballgewinn Neuhaus und dann die Szene 83. Das war jetzt quasi die Kurzform. Da bin ich voll und ganz bei dir insofern, als dass ich sage, ja, ich finde, es gibt noch so diesen Rest 1% bei dem strittigen vermeintlichen Foul an Thuram, wo du sagen kannst, okay, the call on the field stands. Ist in Ordnung, wenn man das so macht. Dann bin ich aber auch genau bei dir und sage, dann muss man es auf beide Szenen anwenden. Und Marco Rose, unser Trainer, hat es im Nachgang ja ganz gut zusammengefasst. Es gab zwei strittige Szenen, 50-50 Szenen, wobei 50-50 noch wohlwollend ausgedrückt ist. Und beide Szenen werden pro Inter ausgelegt. Einmal ohne Videoschiedsrichtereinmischung und einmal mit offensichtlicher Videoschiedsrichtereinmischung. Das alleine zeigt ja schon, wie fehlend eine einheitliche Linie im gesamten Schiedsrichterteam war. Und da nehme ich jetzt alle, die auf dem Platz waren und die in irgendeinem Keller saßen. Und das nervt einfach am Ende, weil du einfach dich benachteiligt fühlst. Natürlich, jetzt lese ich hier heute den Kicker-Artikel, darum war das 3-3 zu Recht nicht gegeben worden. Natürlich lese ich mir auch Colinas Erben, die Schiedsrichterexperten durch am Abend, spät in der Nacht, wie sie versuchen zu erklären, warum dieses Tor zu Recht nicht gegeben wurde. Nur ganz ehrlich, ich kann es immer noch nicht verstehen. Ich kann es nicht begreifen, warum es reicht, dass Embolo sich bewegt, indem er hochspringt, dadurch ja den Handlungsrahmen, die Möglichkeiten, die Handlungsmöglichkeiten für Handanovic für meine Begriffe kein bisschen beeinflusst. Was soll er denn machen?
Ja. Wir können ja das Ganze irgendwann nochmal völlig in eine Absurdität bringen. Wir können ja dann noch berechnen, wie weit Handanovic sich eigentlich bewegen kann in der Sekunde von der Schussabgabe bis zum Einschlag im Tor. Und wenn wir das berechnen, dann steht Handanovic, glaube ich, in der ganz linken Ecke seines Tores. Der Ball schlägt aus seiner Sicht ganz rechts ein. Das heißt, er müsste in dieser, naja, weiß nicht, in diesen 0,2 Sekunden von Schussabgabe bis Ball ist im Tor. In dieser Zeit müsste er ja 7,5 Meter ungefähr zurückgelegt haben. Und wenn wir dann jetzt da mathematische Modelle anwenden, dann könnten wir ja berechnen, ob Handanovic es theoretisch hätte schaffen können, in der Zeit von seinem Standpunkt von da noch in das Eck zu kommen. Ich glaube, nein. absurd bleibt die Geschichte trotzdem. Und ich kann verstehen, wenn mir da Colinas Erben und wenn mir da auch die Schiedsrichter-Experten sagen, ja, das stimmte schon so regeltechnisch. Ja, natürlich. Ich kann das auch verstehen, dass Handanovic natürlich auf Embolo reagieren muss, falls er drankommt. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, der Schiedsrichter auf dem Feld hat gesagt, Tor. Er muss eine ganz klare, die Beweislast, die er antreten muss, aus meiner Sicht, ist ganz klar zu sagen, okay, das, was ich da entschieden habe, war offensichtlich falsch. Und das fehlte mir da einfach. Wenn es andersrum gepfiffen worden wäre, hätte der Schiedsrichter auf dem Feld gesagt, es ist abseits. Und er hätte es sich angeschaut, dann hätte er zu dem Entschluss kommen müssen, okay, er kann es nicht klar beweisen, dass das kein Abseits ist. Er muss es als Abseits geben. So. Und das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, indem wir durch dieses Videostudium eben keinen Beweis haben können, ob das richtig oder falsch war. Es war eine situative Entscheidung, die aus meiner Sicht dann weiterhin beim Schiedsrichter bleiben muss. Und das war hier nicht der Fall. Der Schiedsrichter hat seine Entscheidung revidiert aufgrund von verlangsamten Bildern, aufgrund von verschiedenen Einstellungen. Und das ist das, was aus meiner Sicht den Videobeweis so schlimm für den Fußball macht und was den Fußball zum Teil auch stark kaputt macht. Und man könnte sich da als Fußball, als Verbände, könnte man sich einen Riesengefallen tun, indem man diese Dinge klar einschränkt und da klarere Regelungen für findet und dann in so einem Fall sagt, okay, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz abseits sagt, es ist abseits, dann geht aus den Videobildern nicht hervor, dass er damit falsch lag, dann ist es abseits. Wenn er sagt, es ist Tor, dann geht aus den Videobildern nicht klar hervor, dass er falsch lag, dann ist es ein Tor. Und damit läge dann die Entscheidungsgewalt wieder beim Schiedsrichter auf dem Platz, der es in der Situation in aller Spontanität entscheidet, weil offensichtlich sind wir ja nach Studium der Bilder immer noch nicht wirklich viel schlauer.
Ich sag mal so, wir können einen Punkt hintermachen und das ganze Themengebiet abschließen mit deinem flammenden Plädoyer gegen den Videobeweis und sagen, Fußball muss nicht nur bezahlbar sein, sondern vielleicht auch verständlich sein. Das wäre hilfreich in Zukunft.
Den Videobeweis ja auch anwenden, aber vernünftig, mein Gott. Und das ist aus meiner Sicht in Teilen gar nicht so schwer. Man macht es sich da eine stärkere Wissenschaft raus, als es ja eigentlich sein sollte.
Ganz genau. Und naja. Das 3-3 ist dann auch nicht mehr gefallen. Im Gegenteil, es gab dann sogar noch einen Aufreger in der letzten Szene des Spiels, als dann der wirklich letzte Ansatz von einem Angriff auch abgepfiffen wurde, obwohl die Italiener natürlich gar nichts gegen dieses Verhalten in der 6-minütigen Nachspielzeit, dass man da versucht, alles rauszuholen. So extrem fand ich es gar nicht, gerade für italienische Verhältnisse, dass sie da so extrem auf dem Boden lagen. Aber natürlich gab es keine de facto 6 Minuten Nachspielzeit. 2-3 Minuten in der Nachspielzeit ist gefühlt nichts passiert. Auch praktisch, 1 Minute hätte man schon noch oben drauf geben müssen. Und vor allen Dingen war es ja sogar im Ansatz noch gefährlich, aber Danny Makeli, der niederländische Schiedsrichter, hat bei 6-0-1 plus 6-0-1 dann tatsächlich abgepfiffen. Das muss ich auch sagen, also damit musst du dann eben rechnen als Schiedsrichter, dass dann alle auf dich zurennen. Das zeigt mir so ein bisschen, dass er auch es ein bisschen vielleicht drauf angelegt hat. Also Sandro Wagner und der Uli Hebel, die Kommentatoren bei DAZN, hatten schon irgendwie nach 5 Minuten so ein bisschen was zum Schiedsrichter gesagt. Oder ich glaube, nachdem er in der 9. Minute Stindl gelb gegeben hat, dass Makeli jemand ist, der das auch so ein bisschen will. Also vielleicht so ein leicht arrogantes Auftreten auch hat, und das hat er unter Beweis gestellt. Sagen wir so. Schauen wir doch vielleicht jetzt noch auf die Situation in dieser Gruppe. Es geht nächste Woche dann nach Madrid ins Alfredo Di Stefano Stadion, in das kleine Schwesterchen vom Santiago Bernabeu. Entscheidendes Spiel. Wir gewinnen mit einem Sieg definitiv die Gruppe und kommen mit einem Unentschieden definitiv weiter. Das war es allerdings schon an unkomplizierten Szenarien für diesen letzten Spieltag. Wie ist dein Gefühl?
Ja, es ist alles drin. Wir wurden ja gestern dann auch alle mal wieder von Schachtja überrascht. Nach dem 0-10 gegen Borussia gewinnen sie zum zweiten Mal gegen Real. Eine völlig absurde und verrückte Gruppe. Außer dass Borussia das Überwintern in Europa gesichert hat, ist ansonsten in dieser Gruppe noch gar nichts sicher. Also das ist einfach für mich das Absurde. Inter hat noch die Chance weiterzukommen. Real und Donetsk können so sowohl weiterkommen als auch ganz rausfliegen, in die Europa League kommen. Es ist noch alles drin, es ist noch alles möglich. Es kann immer noch passieren, dass am Ende sich die beiden Favoriten Real und Inter mit Hals- und Beinbruch am Ende doch noch durchsetzen und doch eine Runde weiterkommen. Es kann aber auch sein, dass Borussia dieses Spiel in Madrid einfach so angeht, wie sie die letzten Spieler angegangen sind. Und dann sage ich mal so, haben wir jetzt gesehen, ist Real Madrid aktuell keine unverwundbare Mannschaft.
Ja, und Bäume ausreißen tun sie auch nicht. Also nicht nur in der Champions League, sondern auch in der spanischen Liga. Zwar haben sie den Clásico gewonnen, das war, glaube ich, ja vor dem Hinspiel gegen Borussia. Jetzt haben sie zum Beispiel aber auch zu Hause gegen Alavés verloren. Sie krebsen im Prinzip durch die Liga in Spanien. Und haben jetzt auch ein schwieriges Spiel vorab am Samstag bei Sevilla, habe ich noch extra mir angeschaut. Das ist sicherlich, wir kennen ja die knüppelharten Andalusier, auch keine so einfache Aufgabe. Da wirst du wahrscheinlich jetzt auch nicht großartig schonen können. Danach hast du, glaube ich, das Derby im Schlepptau mit Atletico, also auch für Real eine schwierige Situation. Ich bin wirklich gespannt und bin aber doch erwartungsfroh und ich glaube, wir müssen was Wichtiges herausstellen. Wir haben immer noch die beste Ausgangsposition, weil wir spielen nicht im Santiago Bernabeu, was immer so ein bisschen für Gastmannschaften auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einschüchternd wirkte in Vergangenheit. Wir spielen auf einem Trainingsplatz, auf einem besseren Trainingsplatz und da ist was möglich. Und wir sind die einzige Mannschaft in dieser Gruppe, die überhaupt schon was sicher hat, nämlich die Europa League. Und das ist ja auch etwas. Das sollte man vielleicht nach vorne stellen.
Und es gibt ja auch immer noch die Option, selbst mit einer Niederlage hat Borussia noch die Chance weiterzukommen, nämlich wenn Donetsk und Inter sich unentschieden trennen in ihrem Spiel, dann würde das bedeuten, dass Borussia als Tabellenzweiter auch ins Achtelfinale einzieht. Demnach nach wie vor die beste Ausgangssituation und das sollte man dann auch in allem Frust vielleicht und in aller Enttäuschung über diese Niederlage gegen Inter auch berücksichtigen. Und was man auch berücksichtigen sollte, wir hatten es eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz angedeutet, so, was hätte uns eigentlich dieses Unentschieden konkret gebracht? Also wäre ein 3-3 gestern wirklich so viel mehr wert gewesen als ein 3-2, als diese 3-2 Niederlage am Ende? Was wir sicher sagen können, ist, dass ein Sieg natürlich jetzt alles beendet hätte und man nächste Woche dann mit der B11 nach Madrid hätte fahren können. So, aber den Sieg gab es nicht. Das Unentschieden wurde auch verpasst. Aber hätte uns ein Unentschieden eigentlich wirklich geholfen?
Ist natürlich sehr viel Konjunktiv, weil das 3-3 wäre natürlich auch zu einem Zeitpunkt gefallen, wo man dann noch Optionen gehabt hätte, um vielleicht das Spiel sogar noch zu gewinnen, weil Inter hätte mit einem Unentschieden bei uns nicht mal mehr die Europa League erreichen können am letzten Spieltag. Also insofern sehr, sehr viel Konjunktiv, aber ich stimme dir natürlich grundsätzlich zu, man sollte sich jetzt nicht zu sehr an diesem aberkannten 3-3 aufhängen und lieber die Kräfte bündeln für Real. Und diesen Eindruck, diesen überraschend positiv gestimmten Eindruck hat die Mannschaft ja auch wirklich vermittelt. Also Chris Kramer war ja sehr, sehr reflektierend schon in der ersten Analyse bei DAZN und Flo Neuhaus hat auch gesagt, ja, dann machen wir es jetzt in Madrid klar. Marco Rose hat ähnliche Worte angeschlagen. Und ich bleibe optimistisch. Bevor wir jetzt den finalen Haken hinter die Champions League-Woche machen, würde ich sagen, wir geben jetzt noch eine Note fürs Spiel, weil ich bin ja dafür bekannt, das gerne mal zu vergessen. Bevor wir über Freiburg sprechen, Fabian, deine Note für den Auftritt gegen Inter?
Ja, für mich war es am Ende, wenn man das Spiel nochmal Revue passieren lässt, Inter schießt 3 Tore, hatte zudem noch 3 wirkliche Hochkaräter, da einmal Ashley Young, der, nachdem es dann 3-2 stand, frei vorm Tor aufgetaucht ist. Dann war es noch Lautaro mit einem klasse Pfostenschuss und Lautaro, der einmal an Jan Sommer gescheitert ist. Demnach in Summe am Ende 6 ja wirklich hochkarätige Chancen für Inter. Borussia hatte vielleicht so 4-5 von ähnlicher Kategorie. Ein Spiel, das durchaus auch hätte dann unentschieden ausgehen können. Letztlich hat Inter es dann am Ende gewonnen. Es war über weite Phasen des Spiels dann eine gute Leistung von Borussia, dann hatten sie mal wieder eine schwierigere Phase drin. Es war für mich eine 3. Natürlich auch unter der Berücksichtigung, dass Inter ein verdammt starker Gegner ist und dass du einen Lukaku nicht über 90 Minuten ausschalten kannst. Eine 3.
Fand ich irgendwie ganz lustig, gerade die Ausführungen waren so, groß und so analytisch, dass ich jetzt mit allem gerechnet habe, aber nicht mit einer 3, weil das ist ja eigentlich einleuchtend. Ich wollte nämlich auch eine 3 verteilen. Ich habe jetzt nochmal so einen leichten Schiri-Bonus reingegeben und gebe eine 3+ tatsächlich, weil A, Lukaku ist natürlich wirklich eine Waffe und ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, die den gestern im Zaum gehalten hätten. Und ich glaube, bei einem 3-3, gerade auch unter Maßgabe, dass man von einem 1-3 zurückgekommen ist, de facto, würde man eine etwas bessere Note geben und dementsprechend sage ich jetzt einfach 3+, aber bin da im Großen und Ganzen deiner Meinung. Jetzt hat das Spiel auch noch leichte Auswirkungen natürlich oder vielleicht auch größere Auswirkungen auf unser nächstes Bundesligaspiel am Samstag in Freiburg. Es sind ein paar Tage dazwischen, also der Kraftfaktor, gerade auch weil wir grundsätzlich dann schon ja die eine oder andere Rotation bewerkstelligen können, sollte jetzt nicht der größte Faktor sein, aber natürlich ist der Blick vielleicht auch schon gen Madrid gerichtet und wir stehen vielleicht vor einem Engpass in der Innenverteidigung.
Ja, genau. Und das auch noch bei unserem Zitterspiel in Freiburg. Ja, jedes Mal rechnet man sich wieder was aus und es klappt dann doch nicht. Ja, jetzt gibt die Tabellensituation es auch wieder her. Freiburg das letzte Bundesligaspiel am ersten Spieltag gewonnen. In Stuttgart das seitdem kein Sieg mehr. Die letzten Spiele nicht wirklich gut ausgesehen. Die Form des SC Freiburg ist ja nicht überragend. Es ist eine Mannschaft, die man definitiv schlagen kann. Aber ja, Borussia hat auch gewisse Sorgen, gerade in der Defensive, durch die Corona-Erkrankung von Rami Benzebaini, den Ausfall von Nico Elvedi, Toni Janschke. Mal schauen, ob der ein oder andere vielleicht zurückkommt. Aber ohne diese ganzen Spieler stellt sich die Abwehr natürlich zum einen irgendwie fast selbst auf und zum anderen ist man natürlich jeglicher Rotationsoptionen fast beraubt.
Ja, wir müssen sicherlich mal abwarten, wie lange Elvedi mit seiner Muskelverletzung, weil Muskelverletzung ist auch immer so ein Ding von bis, ne? Also da kannst du irgendwie gefühlt nach einer Woche wieder am Start sein oder aber 4-5 Wochen mit ausfallen. Wir hoffen natürlich auf Ersteres. Toni Janschke ähnlich unwegbar noch, unsicher noch, ob er und wie lange er, wenn ausfällt. Wenn ist natürlich die Frage, Zakaria, ist er eine Option oder vielleicht sogar ein Jordan Bayer, der jetzt zumindest mal wieder im Kader war? Alles offene Fragen. Wie sieht es in der Offensive aus? Wo sollte man da deiner Meinung nach tauschen oder welche Rotationsmöglichkeiten sind realistisch?
Ja, auf der einen Seite ist es natürlich Breel Embolo, der jetzt gestern nicht allzu lange gespielt hat, der wieder reinkommen könnte vorne. Ansonsten die üblichen Verdächtigen Wolf und Hermann, die jetzt auch die letzten Spiele, Hermann, der ja jetzt gegen in der Bundesliga zuletzt von Anfang an gespielt hat, aber ja, also es gibt auf jeden Fall Optionen, nochmal an der einen oder anderen Stelle zu tauschen. Ich kann mir vorstellen, dass das Thuram, Player, Lazaro vor allem auch eine Pause bekommen. Lazaro, wie eben angesprochen, 3-mal von Anfang an gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass da in die Richtung was passiert. Aber ich halte diese Aufstellung gegen Freiburg für ziemlich unberechenbar. Ich habe oft irgendwie eine Idee, wie man rotiert. Diesmal bin ich fast ratlos ein bisschen, weil man an allen möglichen Ecken und Enden ansetzen könnte.
Ja, weil es auch gerade in vorderster Front Spieler gibt, die alle jetzt mal ihre Pausen hatten. Also das ist ja vielleicht der Unterschied gerade zur Defensive oder auch zur Sechserposition, wo du eben nicht mal beide oder ja zwei, drei Spieler insgesamt durchrotieren kannst. Vorne würde ich Stand jetzt einfach mal davon ausgehen, dass tatsächlich Lars Stindl, der ja auch als Vielspieler grundsätzlich bekannt ist, durch seine eine Pause gegen Schalke jetzt auch wieder 3-4 Spiele am Stück machen kann. Stindl würde ich auf der 10 verorten. Embolo geht vorne rein für Player. Thuram tatsächlich kann ich mir eine kreative Pause vorstellen vor Real und das Gleiche gilt natürlich für Lazaro, der jetzt aus einer Reihe von 3 Pflichtspielen in Folge kommt. Also dementsprechend würde ich sagen, Stindl, Embolo, Wolf und Hermann sind so die 4 Spieler, die ich vorne sehe.
Würde ich unterschreiben und ich kann mir vorstellen, dass auch Florian Neuhaus in Freiburg eine Pause kriegt und Dennis Zakaria dafür startet und dass man dann in Freiburg ähnliches Spiel wie in Mainz damals, dass man in Freiburg dann startet und sich dann mit Thüram, Player, Neuhaus dann die Option offen hält, nochmal in der 60., 70. Minute, wenn es nicht wie gewünscht läuft, von außen nochmal entscheidenden Einfluss auf das Spiel zu nehmen, um das Spiel gegebenenfalls zu drehen.
Ja, und drei Punkte wie in Mainz, das wäre eine Rarität in Freiburg. Es ist wohl oder mit ziemlicher Sicherheit die letzte Chance, dort im Schwarzwaldstadion drei Punkte zu entführen für uns. Nach Jahrzehnten ohne Sieg. Wir sind erwartungsfroh und schauen natürlich dann am Sonntag nach dem Spiel in Freiburg, was am Samstag um 15.30 Uhr stattfindet, auf die Partie und blicken natürlich dann auch nochmal konkret voraus auf den nächsten Mittwoch Champions League Showdown in Madrid. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.